Herzlich willkommen bei Prolog und Panik, deinem Buchpodcast. Ich bin Diana.
Und ich bin Mona. Und wir reden am liebsten über Fantasy, Romantasy und Romance-Bücher.
Komplett ehrlich, mit viel Englisch und ohne Filter.
Juhu! Wupp, wupp. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir hier heute sitzen und diese Folge aufnehmen.
Das kannst du echt keinem erzählen.
Nee. Wann haben wir dieses Buch gelesen?
Ende Juli. Oh. Ende Juli 2025. Und seitdem wollen wir diese Folge aufnehmen. Und heute, 11.03.2026, ist es soweit.
Finally. Finally.
Finally. Und es war eine Aufgabe, da nochmal reinzukommen. Aber wir wollen ja auch die Reihe weiterlesen und deswegen mussten wir ja.
Endlich das mal auf die Reihe kriegen, ja.
Wovon reden wir denn, Mona?
Wir reden von Throne of Broken Gods, Band 2 der Gods and Monsters-Reihe von Amber V. Nicole.
Ja.
Und die gibt's inzwischen die ersten 3 Bände auf Deutsch. Der 4. kommt im Juni.
Ja, ich habe den 4. vor vielen Monaten vorbestellt. Dann wurde der Release vom Paperback nochmal nach hinten verschoben.
Wie wir uns
und der
aufgeregt
kam jetzt
haben.
Hier letzte Woche an. Kam hier letzte Woche unerwarteterweise in der Post an. Ich dachte, oh, okay, es sind schon 2 Bücher, die mir fehlen. Upsi.
Vor allem, wie wir uns darüber aufgeregt haben, dass dieses Paperback erst viel später kommt in der Edition, die wir sonst so im Schrank stehen haben. Und noch so, oh, wie machen wir das dann? Jetzt haben wir noch nicht mal Band 3 gelesen.
Shame on us.
Shame on us. So.
Die ganze Folge wird spoilery.
Genau.
Wir gehen davon aus, dass ihr Band 1, Book of Azrael und Band 2, Throne of Broken Gods, gelesen habt. Wenn nicht, schnell lesen und wiederkommen.
Genau. Alles, was wir spoilerfrei in unserer Book of Azrael-Folge gesagt haben, trifft auch auf Throne of Broken Gods zu, würde ich sagen. Wir haben dem, glaube ich, beide 5 Sterne gegeben, ne?
Wir haben dem beide 5 Sterne gegeben.
Also wir empfehlen immer noch weiter die Reihe. Das heißt, wer Book of Azrael gelesen hat, darf auch gerne weiterlesen. Und hiermit endet der spoilerfreie Teil. Heute sehr früh.
Ich gucke jetzt doch noch mal kurz nach.
You didn't?
I didn't.
What? Du und deine Sterne, ey.
I didn't. 4 Sterne hat's bekommen.
Warum? Weil es auseinandergefallen ist.
Ja, ich habe dem Buch einen Stern abgezogen, weil es nicht baden wollte. Und danach Seifen rausgefallen sind.
Das hat meine
schlechte
Alltag
Qualität.
Überlebt.
Nee, ich habe ja eine völlig auseinanderfallende Paperback-Edition vom Headline-Verlag, dass gleich mal alle wissen, die Bücher von Headline sind nicht dazu gedacht, dass man eine komplette Wasserflasche in der Tasche ausleert, in der das Buch ist. Und das dann nicht mitbekommt, weil die Tasche erstmal nicht wasserdurchlässig ist von innen.
Ist auch voll blöd von der Tasche, oder?
Ja, richtig. Also die Tasche hat auch noch Sternabzug gekriegt. Ja.
Oh, ja, okay. Gut. Dann hast du dem halt keine 5 Sterne gegeben.
Ja, aber es ist gut, oder dass ich gedacht hätte, jetzt es hat 5 Sterne bekommen.
Ich war mir auch sehr sicher, dass du dem 5 Sterne gegeben hattest.
Ne, ich hatte ja schon auch ein paar Sachen auszusetzen.
Ja, gut. Das stimmt wohl.
Also nicht viel, aber ich bin sehr streng. Sehr streng.
Ja, auf jeden Fall strenger als ich. Aber ja, ich habe ganz kurz umrissen, worum es nochmal geht. Eine Mini-Zusammenfassung, die ich hier schnell zum Besten geben könnte. Damit alle, die vielleicht auch schon weiter sind in der Reihe, nochmal dran erinnert werden, wo hören wir auf, wo fangen wir an. Weil insgesamt werden es ja 7 Folgen geben. 7 Bücher. Damit auch 7 Folgen hoffentlich. Aber 7 Bücher. Wer weiß, wo wir in 3 Jahren sind, wenn das letzte Buch rauskommt. Genau, wir fangen an in dem Band, dass Diana tief in Trauer ist und mitten in ihrem Rachefeldzug und alle möglichen Leute umbringt, die was mit dem Tod ihrer Schwester Gabby zu tun hatten. Sam Kiel versucht sie immer wieder zu finden und zu ihr durchzudringen und nimmt sie dann im Endeffekt mit einem Trick gefangen und mit Hilfe von Camilla, der Hexe. Diana haut dann nochmal ab, findet Caden, tötet Tobias und rettet zusammen mit Logan dessen Frau Nevera. Sam Kiel stellt sie dann auf Rashirm unter Hausarrest in seinem Palast, wo sie ein bisschen besser durch ihre Trauer dann durchgeht und in seiner Found Family etwas mehr ankommt und da dann ein bisschen wieder zurück zu der normalen Diana findet. Sie hat in der Zeit aber auch ihre Kräfte verloren. Dann haben wir diesen, was ist der, Fate, Rokurem, Reggie, der mit allen irgendwie zusammenarbeitet, aber eigentlich hofft, dass Diana am Ende den richtigen Weg wählt, um die Welten zu retten. Dann haben wir Yeyedin und finden heraus, dass das ein Gefängnis ist. Caden arbeitet dort aber nicht, also er ist nicht der Oberböse, sondern der arbeitet für jemand anderes, was sich nachher herausstellt, dass das Nismera war. Azrael ist gar nicht tot und Diana stellt sich heraus, ist tatsächlich seine Tochter, um die es im ersten Buch eigentlich schon immer ging. Am Ende von Band 2 holt sich dann Caden alle Leute der Hand durch Erpressung. Vincent betrügt dann alle. Er hat Nevera unter seinem Bann, dadurch holt er sich Logan. Er holt sich dann Xavier und erpresst dann dadurch quasi Cameron auch noch, ihm quasi zu helfen. Der Council betrügt Samkill und tötet ihn dann, sodass alle Realms wieder geöffnet werden und Nismera zurückkommen kann, um dann als The One True King alles kaputt zu machen im Endeffekt. Ganz zum Schluss versucht dann Diana noch Samkill zu retten. Reggie hilft ihr dann, also betrügt quasi wieder Nismera. Und Samkill ist eigentlich schon tot und sie erweckt ihn dann wieder zum Leben durch dieses Band of Dishin, muss dafür aber einen Preis zahlen, von dem wir noch nicht hundertprozentig wissen, was der alles beinhaltet. Und das ist dann das Ende von diesem Band. Mehr kennen wir zwei, wie gesagt, auch noch nicht, weil wir noch nicht weitergelesen haben.
Was sind denn deine allgemeinen Gedanken?
Wild. Also ich finde es krass, weil es einfach immer viel ist und so anders als alles, was ich sonst so gelesen habe. Ich finde es total spannend, dass sie, der ultra-morally gray, dunkelgrau Charakter ist und nicht er. Weil meistens kennen wir morally gray ja von den Männern und nicht von den Frauen. Ich finde es auch cool, was dann hinten raus alles noch so passiert. Man wird so als Leser auch die ganze Zeit betrogen. Reggie ist irgendwie mit allen am Start, obwohl man immer dachte, Reggie ist auf meiner Seite. Dann ist The One True King plötzlich eine Frau. Klar, dann holt sich Caden irgendwie nochmal alle Leute. Ich weiß nicht, ob es hätte so lang sein müssen, weil der Anfang sich dann doch ein bisschen zieht. Aber ansonsten, ich finde, es macht total Spaß, auch die Interaktionen zwischen denen zu reden. Es ist ja schon recht düster, aber ich finde es immer wieder sehr witzig auch. Also so die Interaktion zwischen den Charakteren ist sehr amüsant und macht total Spaß. Und ich bin mal gespannt, was sie da noch so als große Story über diese 7 Bücher zieht. Weil ich finde es ganz, ganz schwierig zu greifen, weil wir doch immer mal wieder so einen Plot-Twist bekommen. Und jetzt sind die Realms alle offen. Ich dachte tatsächlich, das passiert in diesem Buch schon viel früher und nicht jetzt erst am Ende. Und bin dann mal gespannt, jetzt sind sie offen, aber dann kommen ja noch 5 Bücher, wo ich mir auch so denke, so crazy.
Das wird noch richtig groß.
Ja, das ist echt krass und ich kann das noch nicht so greifen und ich finde es irgendwie cool, weil ich finde es immer schade, wenn man so als erfahrener Fantasy- und Romanticy-Leser so nach dem ersten Band weiß, ja, okay, und dann passiert das bis dann und dann passiert das bis dann und nachher ist alles gut. So, ich habe keine Ahnung, was da jetzt als nächstes passiert und das finde ich, ist total cool.
Das wäre tatsächlich auch einer der Punkte für mich, warum ich das empfehlen würde. Weil das so einzigartig ist. Mir fällt auch keine andere Reihe ein oder keine andere Autorin, die so schreibt wie sie. Mhm. Mir fällt keine andere Reihe ein, die ich mit der vergleichen würde. Einfach dieses Gefühl, was man beim Lesen hat, wie die Charaktere beschrieben sind, wie die Interaktionen sind, wie die Handlung aufgebaut ist, dass doch immer Sachen passieren, die einen überraschen, dass man nicht weiß, was ist der nächste Schritt. Mhm. Ja, dass man immer, wenn man denkt, es geht jetzt in eine bestimmte Richtung, was anderes passiert. Und das macht sie so gut. Und das fehlt mir ja in so vielen anderen Romantasy-Büchern momentan.
Ja.
Dass ich da jedem sagen würde, probier das mal aus.
Ja.
Man muss natürlich ein bisschen offen sein für dicke Bücher.
Ja.
Und für einen langsamen Handlungsaufbau. Was in manchen Sachen richtig, richtig cool ist, dass sie das so macht und dass sich Sachen langsam entwickeln. Andere Sachen waren mir halt in diesem Buch ein bisschen zu lang. Also ich fand das Buch generell insgesamt ein bisschen zu lang. Hätte mir da bei manchen Handlungssträngen schon früher eine Veränderung gewünscht. Das hat sich sehr wiederholt und das ist der Grund, warum ich da einen Stern abgezogen habe.
Ja.
Aber insgesamt ist die Story total genial. Aber es hat ja, was, 700 Seiten?
Fast 800, oder? Es sind 770, glaube ich.
Na, das Buch hat 770 Seiten und wenn man jetzt so die ganz aller wichtigsten Handlungspunkte aufschreiben würde, dann sind halt viele davon auf den letzten 100 Seiten.
Ja, das stimmt. Aber, also ja, und ich finde auch, beim ersten fand ich es ja gut, dass das so langsam war. Da hat es mir richtig gut gefallen. Ich bin ja eh so ein bisschen ein Verfechter davon, dass man so Beziehungen langsam aufbaut.
Ja, total.
Hier im zweiten gebe ich dir vollkommen recht, der Anfangsteil, dieser Rachefeldzug und dieses immer wieder dahin zurückfallen, das hätte man kürzen können. Nichtsdestotrotz finde ich es irgendwie cool, das mal so zu lesen, weil ich finde, in vielen Büchern habe ich dieses andere Extrem, dass ich mir denke so, wo kam da jetzt der Shift her?
Weißt ja, total. Ja.
Hier hat man jetzt das erste Mal das Gefühl, wir hängen da jetzt gerade richtig fest in dieser Trauer. Und zwar so richtig. Und ja, sie hat die Zeit, dadurch, dass sie halt 7 Bücher draus macht. Wenn es nur 3 wären, wären das halt 3 Kapitel gewesen, wenn überhaupt.
Das ist ja auch richtig, dass das dadurch, dass es so lang ausgezogen ist, eine ganz andere Wirkung hat.
Ja.
Ja, also auf mich als Leser, ich bin da emotional viel tiefer. Wie gesagt, das war halt zum Teil ein bisschen repetitiv. Also es ist mindestens die erste Hälfte, wo sich in der Hinsicht nichts entwickelt.
Ja, das stimmt. Und man auch sonst nicht so viel lernt, ne?
Und dann finde ich es ja aber cool, dass ja so ab der Hälfte ungefähr findet sie ja dann wieder zu Samkiel zurück. Da gehen wir ja gleich noch drauf ein. Aber dann lässt sich das ja nochmal richtig viel Zeit, bis die wirklich wieder zusammen sind.
Ja.
Und da wird sich ganz viel Raum gegeben. Das fand ich richtig gut.
Ja, aber das stimmt. Also dieser Rachefeldzug, der hätte auf jeden Fall mal mindestens 100 Seiten kürzer sein können.
Unsere gute Merka.
Oder wie sie eigentlich, warte, Ayla.
Merka?
Nee, Merka heißt sie ja nur von ihren Adoptiveltern. Ach Azrael so. Oh sagt Gott. Ganz zum Schluss ihren, ja genau, die hat nämlich echt viele Namen, die gute Frau. Sie heißt eigentlich Ayla. So hat Azrael sie getauft. Ihre Adoptiveltern haben sie Merka genannt. Und Gabby heißt Ein und dann hieß sie ja immer Diana.
Und eigentlich heißt sie Ayla.
Ja, Ayla und Ava waren die Töchter von Azrael.
Wo möchtest du denn starten? Hast du irgendwo ein Thema oder?
Also ich finde es halt interessant, dieses Trauerthema, ne? Diana und ihre Trauer, das zieht sich ja durchs ganze Buch. Und es ist ja ganz viel Trauer und Schuld. Also sie wirft sich ja selbst vor, dass sie sich mehrfach gegen Gabby entschieden hat. Also ganz am Anfang ist sie ja voll, da versucht sie ja Samkiel voll von sich zu stoßen und so richtig in dieses Monster sich selbst zu verwandeln, weil sie das Gefühl hat, sie hat sich damals in dem Moment, in dem Gabby gestorben ist oder umgebracht wurde, war sie ja mit Samkiel zusammen und hat quasi Gabby im Stich gelassen, wegen Samkiel. Und sie war ganz zum Schluss, sagt sie ja, es war das erste Mal, dass ich glücklich war und ich war einfach so müde und ich wollte, dass es vorbei ist. Und sie hat sich so krass die Schuld daran gegeben. Und später passiert es ja nochmal, als sie quasi Caden eigentlich töten könnte in Yejedin, wo sie sich dann aber für Logan und Nevera entscheidet und gegen ihre Rache. Und deswegen vergräbt sie sich da immer wieder so drin. Und ich finde es krass, wie lang sich dieser Faden da durchzieht. Und wie dolle sie daran festhält. Und gleichzeitig hast du Samkiel auf der anderen Seite, ne? Dem sie ja versprochen hat, ihn nie zurückzulassen. Und dann ist sie aber trotzdem gegangen.
Ja, was auch Spuren bei ihm hinterlässt.
Ja.
Aber was ich ganz spannend fand, ist, dass man ja wirklich auch die vielen Gesichter der Trauer bei ihr sieht. Dass ja diese Erkenntnis, was der wahre Grund ist, warum es ihr so schlecht geht, was du gerade angesprochen hast, ne? Dieses, dass sie sich zum allerersten Mal erlaubt hat, auch über vielleicht eine schöne Zukunft für sich nachzudenken und in dem Moment egoistisch war und an sich gedacht hat und nicht an ihre Schwester, dass das ja alles Erkenntnisse sind, die sehr lange brauchen und die sie ja lange gar nicht zulässt. Und dass sie ja vorher einfach nur auch sagt, es ist mir auch egal, was hier mit mir passiert, ich will hier eh nicht mehr sein und jetzt stürzt sich alles und wird dann gegebenenfalls auch mitgestürzt und dass sie sich ja so dieser Blattlast hingibt. Und das erstmal so ganz körperlich auslebt. Mit Töten und mit Sex.
Ja, voll. Wobei ich glaube, dass diese Sexkomponente eigentlich mehr dafür ist, konkret quasi Samkiel abzustoßen. Und dieses Blutding, dadurch lässt sie sich ja voll in diese Monsterrolle rein. Damit er auch bloß nichts mehr mit ihr zu tun haben will.
Genau. Und damit geht sie aber auch die Gefahr ein, dass sie, das ist ja bei den Ig-Morathons so, dass je mehr Blut die trinken, dass mehr kognitive Gehirnfunktionen ausschalten und sie immer mehr auch zum tatsächlichen Monster wird. Und dass er auch das Ziel ist, was Caden zum Beispiel verfolgt. Mhm.
Ja.
Es gibt doch diesen einen Satz, Gabby war ihr Herz, Sam Kiel ihre Seele und Caden hat den Auftrag, beide zu zerstören.
Ja.
Und das ist so traurig, weil im Prinzip ist das ihre Geschichte und ihre Reise. Und trotzdem steckt Caden hinter dem, was gerade passiert. Und das ist sein Plan, dass es ihr so geht, dass sie diesen Weg geht. Sein Plan, ihn ist so weit wie möglich von Sam Kiel wegzubringen, weil er weiß, dass die beide gemeinsam unschlagbar wären.
Mhm.
Und das nimmt ja Formen an.
Ja, ja.
Die Braut.
Und Caden ist aber immer noch davon überzeugt, dass sie ihm nachher vergibt und dann wieder sein wird. Krass, er will sie ja eigentlich zurückhaben, ne? Ja, so total Delulu.
Ich war so schockiert.
Aber er meinte ja immer, ja, ja,
schon alles wieder gut.
Jahre.
Ja, ja. Ja, ja, das kriegen wir hin.
Ja, er sagt ja gar nicht, das mache ich wieder gut. Er sagt quasi, ja, da wird sie schon drüber hinwegkommen. Gib ihr einfach nur Zeit, so.
Mhm.
So nach dem Motto, irgendwann wird es schon wieder vergessen, whatever. Das finde ich auch so krass.
Make her love me again and erase what I've done.
Mhm.
Wie willst du denn das erasen? Sorry, was ist los bei dir?
Ja, und sie hat ja immer gesagt, das finde ich auch noch aus einem anderen Aspekt krass, aber sie hat ja immer gesagt, alle, die Gabby quasi anrühren, werden ihre Rache spüren. Und sie ist ihm hinterher und versucht, ihn zu töten. Also in welcher Welt sagt sie dann nachher, nee, kein Problem. Oder ist das unsere wahre Enemies to Lovers Geschichte? Hahaha.
Ja, crazy family, die sich der Sam Kiel da angelacht hat.
Ja, no shit, ey. No shit.
Aber glaubst du, dass da noch mehr in den nächsten Büchern kommen von den anderen, die Onea erschaffen hat? Er hat ja nicht nur Caden erschaffen, sondern...
Ich denke auf jeden Fall, weil ganz zum Schluss 3 hat er erschaffen. Caden, ganz zum Schluss kommt noch Isaiah. Und dann, wenn ich das nicht überlesen habe, aber dann wird noch quasi einmal gesagt, ein Bruder war die ganze Zeit unter seiner Nase von Sam Kiel. Und da frage ich mich halt krass, wer das ist. Ob das vielleicht Vincent ist?
Aber da dachte ich, in der Situation sagt er, das ist Caden.
Da war ich mir halt nicht sicher. Meint er damit Caden oder meint er damit jemand Zusätzliches?
Mhm.
Also für mich hat sich das so gelesen, wie wenn die ganze Zeit jemand quasi heimlich unter seiner Nase war. Und Caden war ja kein Geheimnis. Aber ja, ich war mir auch nicht sicher, ob er da Caden meint oder jemand anderen. Vincent macht nicht so richtig Sinn, weil Vincent ist ja eigentlich von Nismera erschaffen worden, soweit ich weiß. Mhm. Aber ja, I'm not so sure.
Nochmal, er hat mehr als 3 erschaffen. Er hat Caden, dann Aphelon, das ist Alistair. Dann
die hat Caden erschaffen. Der Unia hat Caden, hat 3 erschaffen.
Ja, gut.
Den Caden, den Isaiah und noch jemanden. Das ist einmal der Blut. Oh Gott, das müsste ich jetzt nachgucken. One who sheds blood, one who controls it and one who feasts on it. Und the one that feeds on blood can shape terrifying creatures with his blood. Und das ist Caden. Und Caden hat die Kings of Ye'edin gemacht. Also Alistair, Tobias und die anderen, also Haldnunen und genau, das ist ja einer von denen. Aber diese 4, die hat Caden gemacht. Und dann eben Diana. Und bei Unia fehlt mir noch ein Bruder, wo wir noch nicht genau wissen. Oder ich habe es überlesen.
Mhm.
Aber ich meine, wir kennen nur Caden und Isaiah. Und deswegen habe ich ein bisschen Angst, vor wem auch immer der dritte Bruder ist. Was ich noch krass fand, weil wir es gerade von Diana hatten und dass sie alle gewarnt hat. Sie sagt ja zum Schluss, dass sie nichts bereut, was sie getan hat, weil sie alle davor gewarnt hat, dass sie, wenn sie jemanden berühren oder quasi jemandem Böses tun, den sie liebt, dann wird sie quasi alle umbringen. Und sie sagt immer noch, auch nachdem sie quasi durch dieses ganze Trauerthema so mehr oder weniger durch ist, dass sie nicht nur Macht will, sondern Angst, damit andere, die darüber nachdenken, jemandem, der ihr etwas bedeutet, etwas anzutun, dass die sich das dann nochmal genau überlegen. Und das finde ich krass, weil das ist halt very morally gray und very problematic, wo man schon mal nochmal so ein bisschen hinterfragt. Und es gibt ja mehrere Leute, also es gibt den Vincent und nachher gibt es noch die Higher Ones, die halt sagen, dass Diana halt auch eine Bedrohung ist und Sam Kiel das halt einfach nicht sehen will.
Genau, die bezeichnet sie als evil.
Ja.
Und er steht da und sagt, nein, sie ist nicht evil, sie würde mir niemals was antun. Ich so, ja, es geht hier auch nicht nur um dich. Mhm. Es geht darum, was sie alles tun würde für die, die sie liebt.
Mhm.
Und dass sie dafür zu viel Power hat, zu viel Kraft. Ja. Oder was da beschrieben wurde, ne, ist ja zum Beispiel, dass Reggie sagt, she could burn stars, conquer worlds. Sie war immer schon der Katalysator, um Welten zum Brennen zu bringen. Sie ist kein Gott, sie ist so viel schlimmer.
Mhm.
Was sie ist, folgt keinerlei Regeln, nicht einmal den Gesetzen der Natur. Sie hat das Potenzial, Welten zu zerstören. Das sind ja alles Sachen, die, man sich fragen kann, wie macht man das jetzt, dass sie nicht jegliche Menschlichkeit verliert?
Ja.
Oder hat sie die schon verloren?
Das ist halt der Punkt. Sie sagt ja selber nachher eben nicht mehr als Monster, sondern da, wo es ihr eigentlich wieder einigermaßen gut geht, sagt sie ja genau das. Ich bereue das gar nicht und ich würde das jederzeit wieder tun. Und wenn Samkil jemandem was antut, dann werde ich das auch wieder tun. Und nachher sagt sie ja sogar zu Cameron, glaube ich, auch nochmal so, überleg dir das gut. Wenn ihm was passiert, werde ich euch das nie verzeihen. Ja. Also sie sieht auch gar nicht, dass Cameron ja auch in einer unmöglichen Situation ist. Und ja, er quasi das Gleiche tut, nur halt für jemand anderen.
Ja, ganz genau. Und Samkil macht so ein bisschen, naiv. Dabei hat er ja die Erfahrung mit diesen ganzen mächtigen Wesen, die sich bekriegen, wo es um Macht geht, die nicht damit klarkommen, dass einer Sachen macht. Sein Vater Unir, der mächtige Wesen erschaffen hat, was er eigentlich nicht hätte machen dürfen, was dann dazu führt, dass die anderen sagen, hey, wir müssen hier was unternehmen. Er ist derjenige, der das alles mitbekommen hat. Und die Erfahrung hat, ja, aber nee, sie würde uns doch nichts tun.
Und ich meine, das stimmt ja, wird sie ja auch nicht, weil ihr halt zu dem Kreis an Leuten gehört, die ihr halt was bedeuten. Aber der Rest der Welt ist ihr halt egal. Und da frage ich mich manchmal, ob er denkt, dass er quasi ihr moralischer Kompass sein wird und sie dann halt das nicht macht. Aber also, glaube ich auch nicht dran.
Nee, bisher war er ja eher so Golden Retriever. Ich gehe mal mit dem mit, was sie macht. Oder ich habe versucht, zumindest Verständnis für alles zu haben, was sie macht. Ja, die ist schon krass. Ich fand das schon einen richtig starken Einstieg, als sie Ethans Frau umbringt.
Mhm.
Und ja, ihren Kopf da einfach anschleppt. Und den dann in Flammen aufgehen lässt und die Asche auf die pustet. Also, come on.
Das ist richtig krass, ja.
Come on.
Richtig krass.
Und in dem Moment steht Samkil aber auch da und sagt irgendwie, the act as cruel and sadistic as anything I have ever seen.
Ja, und er erkennt es ja auch an, weil in dem Moment ist sie ja, she's hurting. Und dann wird es immer alles so ein bisschen damit drüber gewischt, so ja, aber sie ist halt so verletzt durch den Tod ihrer Schwester, dass sie deswegen so ist. Wir müssen sie da jetzt nur wieder mit Liebe quasi rausholen und dann ist alles gut. Aber der Punkt ist ja nachher, nachdem sie mit Liebe rausgeholt haben, sagt sie ja immer noch, ich würde es jederzeit wieder machen. Ich habe sie alle gewarnt.
Ja.
Und ich finde es halt auch da krass, dass sie da auch überhaupt nicht sieht. Sie wirft halt allen vor, dass die nicht genug getan hätten, um Gabby zu retten. Und es hätten besser wissen müssen und ihre Schwester hätten schützen müssen. Weil sie hat ja immer gesagt, wer meine Schwester anfasst, der wird sterben. Aber gleichzeitig hat immer, wenn Gabby zu ihr gesagt hat in Band 1, dass sie Caden verlassen soll, hat Diana gemeint, ja, aber das geht ja gar nicht. Caden hat ja zu viel Macht über mich, ich kann da nicht gehen. Und jetzt, was? Geht sie davon aus, dass die anderen was hätten gegen Caden machen können? Die haben doch auch keine Macht über den. Und du kannst denen das ja gar nicht vorwerfen, weil die ja auch mindestens genauso unter seiner Fuchtel stehen wie sie, wenn nicht sogar noch mehr, weil sie ja noch so ein bisschen Sway hatte bei ihm.
Mhm.
Und dann erwartet sie das aber von denen und das finde ich dann halt auch, fand ich auch krass am Anfang, dass sie sieht es wirklich gar nicht. Deswegen, ja.
Ja, krass eigentlich, ne, dass uns dann diese ganze Reise auch nicht am Ende dahin führt.
Dass sie das sieht? Ja, nee.
Ja.
Noch nicht. Und jetzt ist ja wieder was Dramatisches passiert, wo sie auch ja wieder potenziell auf diesen super krassen Weg führt. Ne, jetzt wurde ja quasi Samkil von allen betrogen und umgebracht im Endeffekt. jetzt wird sie ja wieder ausrasten. Also potenziell.
Ja, es sei denn, das ist so, wie du sagst, dass Samkir sich da jetzt als moralischer Kompass erweist und er einen anderen Anspruch daran hat, was mit seiner Hand passiert, als sie.
Mhm.
Dass er das vielleicht Cameron nicht so vorwirft wie sie, dass er Xavier retten will.
Ja, er wird ihm das sicherlich nicht vorwerfen. Aber sie hat ja auch schon, sie hat ja den Vincent schon bedroht, als er sich entschuldigt hat und quasi zu ihm gesagt so, wenn du Samkiel nochmal dumm kommst, watch your back.
Mhm. Ja, der kann ja auch.
Ja, ja, aber das war zu einem Zeitpunkt, wo er sie noch nicht betrogen hatte.
Mhm.
Warum hat Vincent sie eigentlich betrogen?
Ja, weil er wahrscheinlich zu viel von Nismera in Diana sieht.
Ich frage mich dann aber immer, der wurde doch so krass von Nismera misshandelt und so. Und jetzt sieht er Diana in Nismera und geht dann wieder für Nismera arbeiten? I don't understand.
Na, wissen wir denn, wie frei er wirklich war von Nismera? Na, das ist noch so ein Ding, dass wir gar nicht wissen, inwiefern er noch unter ihrem Einfluss stand.
Du meinst, der war noch nie frei von ihr?
Vielleicht.
Hm.
Ja, die haben ja auch, wenn die es schaffen, auf Caden Einfluss zu nehmen von einem anderen Realm, der ja auch nicht wirklich frei ist, der ja auch für andere arbeitet und Vorgesetzte hat, die offensichtlich nicht in seinem Realm sind, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das bei Vincent ähnlich ist.
Könnte natürlich sein. Es ist natürlich schwierig zu sagen, wenn wir nicht genau wissen, wie diese Abhängigkeit funktioniert von diesem Erschaffer und den Celestials quasi.
Da hat sie mich auf jeden Fall richtig an der Nase herumgeführt. Ich dachte die ganze Zeit, na, der wird schon kein Verräter sein, wenn das hier so offensichtlich da ist, dass man ihm nicht trauen kann. Und der ja auch der Einzige ist, der die ganze Zeit was gegen sie sagt und sagt, ey, she needs to check herself. So, sorry, aber die kann hier nicht machen, was sie will. Das geht nicht. Findet ihr das alle okay? Nee, er ist von Anfang an dagegen. Und du denkst, ja, okay, vielleicht ist es aber auch einfach der Einzige, der hier die Wahrheit spricht. Und wir brauchen so einen,
der Widerworte hat.
Hm. Und dass er dann nachher tatsächlich der Verräter war, dachte ich so, ah ja, okay, cool, ausgetrickst.
Ja.
Da dachte ich, bin ich drauf reingefallen, dass ich das Gefühl hatte, ich werde an der Nase herumgeführt und bin schlauer. Weißt du?
Aber ja, ging mir auch ein bisschen so. Also ja, es war ja dann in dem Sinne nicht überraschend charaktertechnisch, dass er ein Verräter war. Aber irgendwie dann halt so aus Storytelling-Sicht doch wieder.
Ja, genau.
Ich fand's ultra krass zum Schluss, dass der einfach alle noch zu sich geholt hat.
Ja.
Das hat mir sehr wehgetan.
Oh, das war ganz schlimm. Das war ganz schlimm auszuhalten. Also diese letzten Seiten, Wahnsinn.
Vor allem Cameron und Vincent, hatte ich das Gefühl, hatten ja irgendwie noch Bewusstsein.
Ja.
Und Logan hat man, glaube ich, zum Schluss gar nicht mehr gesehen, aber Nismera und Xavier, die ja benutzt wurden, hatten das ja nicht in den Momenten zumindest.
Ja.
Das fand ich auch crazy.
Was sind die ja jetzt für Zombies?
Ja, das habe ich auch noch nicht verstanden. So wie ich dieses Gespräch zwischen Caden und Diana verstanden habe, sind die ja sowas Ähnliches wie sie. Also sind die jetzt alle Kings of Yejedin? Also vom Prinzip her? Sie hat ja dann gesagt, hey, du konntest doch niemanden turnen quasi, außer mir. Das war ja immer das Ding. Und dann meint er zum Schluss, ja, wenn ich versuche, Menschen zu turnen, dann kommen die Irvikuva raus. Aber bei Celestials habe ich rausgefunden, dass es geht, wenn sie quasi desperate genug sind.
Und das freiwillig wollen. Machen.
So semi-freiwillig, ja.
Hm.
Und deswegen frage ich mich, ob die jetzt alle so werden wie Diana prinzipiell. Das wäre wild.
Das wäre wirklich wild.
Und dann ist die Frage, finden wir dafür eine Heilung oder müssen wir lernen, damit zu leben?
Das ist eine gute Frage. Das werden wir hoffentlich herausfinden.
In Band 7.
Ja, es gibt relativ viele Prophezeiungen, die so in den Raum geworfen werden. Ne? Nicht immer wieder. Das ist auch ein richtig gutes Storytelling-Device, fand ich immer wieder, wenn Reggie mal sich eine Person so beiseite nimmt und sagt, oh, dir wird Furchtbares passieren. Es tut mir wirklich leid, aber weißt du, ich glaube, das erste Mal macht er das bei Camilla.
Mhm. Und da weiß ich noch gar nicht, was da passiert. Das kam ja noch nicht, ne? Wir wissen noch nicht, was Camilla Furchtbares passiert.
Nee, wissen wir noch nicht. Aber dass er dazu ihr sagt, ja, I apologize for what you will endure. Hold on to the light you find. You will need it. But they need you for what is coming. Also da werden wir sehen, inwiefern das so
Mhm.
Aber er macht ja auch immer wieder dieses, ja, choose selflessness and the path is set, choose vengeance and the outcome will be devastating. Und immer diese Andeutung nebenbei, es ist das nicht so cool, wenn man mit so einem crazy fate die ganze Zeit den Tag verbringt. So ein Reggie, der dann mal hier, mal da ein bisschen interveniert und so.
Vor allem interveniert er ja überall. Ja, alle voll. Denken, er ist auf seiner Seite.
Aber ist er jetzt auf unserer Seite? Er ist auf unserer Seite, oder?
Ganz zum Schluss, ja, weil...
Ja, ist die Frage. Ist er auf der Seite einfach von einem ganz bestimmten Path? Und nicht mal auf Dianas Seite, aber er will halt ein bestimmtes Outcome.
So habe ich es verstanden, dass er... Es wurde irgendwann mal gesagt, er hält an dieser alten Prophezeiung fest, wo die quasi als Amata zusammenfinden, glaube ich. Deswegen pusht er das. Und er musste das dann immer nur so super subtle machen, damit die anderen, denen er eigentlich verschworen ist, nämlich Nismera und Caden und so, damit die quasi keinen Verdacht schöpfen. Aber deswegen hat das so schwierig gemacht für ihn. Und ganz, ganz zum Schluss betrügt er die ja offensichtlich, wo er sie ja rettet, vor Nismeras Augen quasi.
Ja, genau. Und vorher rettete er auch immer mal verschiedene. Also wirklich, dieser Reggie.
Reggie hat überall seine Finger drin.
Ja, der ist ja immer an verschiedenen Stellen. Redet er auch so mit Personen über Diana? Ganz witzig.
Der fädelt ja alles ein. Der hat ja auch eingefädelt, dass Cameron und Xavier mit ihr nach Ununa gehen, damit sie dann da von dieser, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißt, dieser Vampirin, die Drake versprochen wurde, gefunden wird.
Seraphina?
Und dann, ja, genau. Mhm. Ja. Das hat er auch alles eher eingefädelt. Und die Jungs nachher so, aber Reggie hat gesagt, es ist okay. Vielleicht haben wir das ein bisschen unterschätzt.
Oh, Reggie.
Und Cameron warnt er ja auch, dass er Schlimmes durchmachen muss. Aber das hat ja schon angefangen.
Ja. Oh Gott, Cameron, ich kann mir gar nicht dran denken. Das ist ganz schlimm.
Cameron.
Ganz schlimm.
Oh, Cameron.
Komm, lass mal von was Schönem reden.
Was
denn? Es dauert knapp 600 Seiten, bis die beiden zum ersten Mal Sex haben.
Wir kriegen ja vorher immerhin Sex zwischen Logan und Nevera. Das fand ich ja auch ein interessantes Stilmittel. Habe ich mir so gedacht, ah, okay, weil Diana und Samkill keinen Sex haben können, lesen wir jetzt die Sexszene von Logan und Nevera.
Oh, witzig. Aber ich fand es ganz witzig, weil er will ja irgendwie erstmal nicht. Das ist ja so, nee, also wenn wir das jetzt hier machen, dann gibt es aber halt auch keinen Weg zurück mehr, ne? So, und dann kommt der natürlich klassische Satz, if we did this, you are mine and I will not share you. Aber dann, ich habe so gelacht, Mona, ich habe so gelacht, als sie fertig sind. Und Diana sagt, I had learned something that I couldn't unlearn, now that I knew it. Samkill had shattered my understanding of what it meant to make love. I had transformed into something else. A bond had solidified between us tonight. Aber dieser Satz, ne? I had learned something that I couldn't unlearn now that I knew it.
Ja, ja, ja. Und weil wir gerade bei... Das ist doch da, wo die dann tagelang Sex haben, oder?
Ja, das war ein neues Level. Ja.
Next Level.
Ja.
Da kommen doch, die haben doch dann 3 Tage lang Sex.
Genau, und dann kommen die anderen. Meinst du die Stelle?
Und dann,
ich hab das ja,
und dann kommen die anderen. Ich hab die auch. Ich hab mir da extra nochmal ein Sticky reingemacht.
Willst du das Zitat vorlesen?
Gerne. Ich hoffe, wir meinen das Gleiche.
Godly
Dick. Wer ist
denn
das? Cameron? Nee, nicht Godly Dick. Aber ja. Er sagt was anderes. Aber ja.
Okay.
Godly Dick. Im ersten Band hatten wir es doch immer vom dritten Bein. Mhm. Da nennt sie das doch sein drittes Bein. Und hier sagt jetzt, ich glaube, das ist Cameron, and I realized Samkill was stark fucking naked. Dann sagt er ernsthaft zu Samkill, ihm ins Gesicht, holy gods, dude, put that weapon of mass destruction away. Ich musste so lachen.
Ich meine eine andere Stelle mit Godly Dick.
Okay, dann gib mir den Godly Dick.
Das ist aus Camerons POV. Ich habe nicht das exakte Zitat. Aber da fragen sich die anderen, wie viel Godly Dick Diana eigentlich taken kann, bevor sie zerbricht.
Das ist kurz davor, glaube ich.
Und da albern die alle rum. Und dann kommt Reggie und macht den komplett lustigen Moment kaputt und sagt, it will be painful. You will lose so much, young Hunter. You all will. I do hope you treasure your family while you still have them. I did try, remember that. Nur denkst so, ey, komm. Du hast den ganzen Moment zerstört.
Ja, Mann. Ja, ich glaube, das ist kurz davor.
Da stehen die einfach, weil sie ja, sie meinen, sie ist ja basically mortal gerade, weil sie ihre Kräfte nicht hat. Und deswegen meinen sie so, was meinte, wie viel godly dick sie als halb mortal jetzt hier gerade nehmen.
Ja, das ist so lustig. Da musste ich auch sehr, sehr lachen. Das musste ich auch sehr, sehr lachen. Wie findest du eigentlich ihren neuen Spitznamen für ihn? Sammy.
Ach ja. Mhm.
Nicht so.
Nicht so.
Okay, gut. Die Jungs machen sich ja auch drüber lustig.
Aber wie hieß er noch im letzten Band?
Liam.
Ja, besser als Liam.
Aber Liam ist ja ein normaler Name. Sammy ist für mich so ein, das ist einfach zu kleinlich für den Typ, ey.
Für den
läuft einer mit Mann mit der Weapon of Mass Destruction durch die, ja. Sammy, komm zurück ins Bett. Und es passiert da ja. Die laufen da unten rein und fragen sich, was die letzten 3 Tage passiert ist. Die Küche ist quasi zerstört. Der nackte Samkill läuft in die Küche und sagt, was wollt ihr hier? Und die so, Kollege, du bist seit 3 Tagen weg. Und sie ruft aus dem Schlafzimmer, Sammy, komm zurück!
Nice.
Naja, gut, so viel dazu.
So, warte mal. Oh, der Brief. Also überhaupt mal Gabby, ja? Gabby taucht ja noch ein paar Mal auf.
Hast du damit eigentlich gerechnet?
Und dass die nochmal richtig sprechen?
Ja.
Nee.
Ja, ich nehme mich auch nicht. Weil bei Fantasy ist ja immer, ist sie tot, ist sie nicht tot, ist sie tot, ist sie nicht tot. Für mich war die einfach tot.
Ja, aber es gab ja dieses Gespräch mit Caden vorher, als er sagt, oder ein anderes Gespräch vorher, und das heißt, sie ist woanders. Sie ist im Realm weit entfernt, nicht erreichbar für uns. Und Caden bietet eher an, sie zurückzuholen. Und damit kriegt er sie ja nicht, weil sie sagt, da würde ich ihr niemals antun, wieder hierher zu kommen. Und mit dem Moment, und weil dieser Stern ja die ganze Zeit da auch so flickert, ja,
blinkert,
dachte ich, ja, okay, vielleicht haben wir irgendwann noch mal eine Wiedervereinigung von den beiden irgendwo. Ich hätte in diesem Buch nicht damit gerechnet.
Mhm.
Hab dann, als es den Brief gab, dachte ich, okay, das ist noch mal unser Abschluss. Das fand ich schön, dass sie da einfach noch mal das lesen konnte, von ihrer Schwester nochmal Rückversicherung bekommen hat, dass sie nicht schuld ist. Oh, ich habe Rotz und Wasser geheult, ey. Schlimm.
Ja, ja, das war echt tragic.
Schlimm.
Das stimmt.
Und dann war es cool, dass die da im Prinzip in dem Haus mit ihr war. Ich hatte fast dann die Vermutung, dass sie hinter der Tür sitzt.
Mhm. Das mit dem Haus fand ich eh irgendwie krass, weil wir kriegen ja immer wieder diesen Satz, and a lock on a door in a house rattled. Die ganze Zeit. Und dann gibt's, ich glaube, 2-mal verändert sich das. Einmal heißt es dann bei der Girls' Night, a lock on a door in a house quieted. Mhm. Und dann kommt noch einmal, ich glaube, als die dann auf ihrem Date sind, beim Schlittschuhlaufen und sie mit ihm in dieses Haus geht und sie da Make-up-Sex haben. Da ist es dann a lock on a door in the house we stood in, faded.
Mhm.
Wo wir ja das erste Mal die Bestätigung bekommen. Aber danach kommt nochmal a lock on a door in a house rattled. Ja. Und dann war ich ultra confused, weil ich dachte halt, wir zeigen hier so ein bisschen die Entwicklung und dann quieted und dann faded und ich so, ah, she back. Und dann hat es aber doch wieder gerattled. Und das ist ja dann, wenn sie mit Gabby in dem Haus ist, dass sie es gemeinsam aufmachen, ne?
Genau. Die sind da gemeinsam. Ihre Schwester sagt, du musst die Tür jetzt öffnen, du hast nicht mehr viel Zeit. Was ja auch ein Faktor ist in diesem Buch. Einem wird ständig gesagt, wie wenig Zeit man noch hat für verschiedene Dinge. Oder dass etwas zu spät ist. Für das Mal ist es zu spät. Samkill is running out of time die ganze Zeit. Und so stehen wir auch vor dieser Tür. Aber ich fand dieses Bild mit dieser Ratteln, Gott, dieses Deutsch-Englisch, ne? Mit dieser rattelnden
Tür. Hey, wir sind ein denglischer Podcast. Diese rattelnde
Tür. Fand ich richtig gut. Das fand ich gut.
Ja, ich fand das auch mega gut.
Das hat Spannung erzeugt und das war so, man gedacht, oh Gott, was kommt hier noch für eine Metapher und es war irgendwie nett.
Aber was ist es denn? Hat sie da ihre Kräfte dahinter verschlossen?
Im Prinzip schon, aber dahinter hat sie ja auch noch mal ganz viele Momente gesehen, ne, mit ihrer Schwester. Sie geht da ja noch mal durch verschiedene Stadien durch und diese ganzen Schuldgefühle weil sie jetzt an eine glückliche Zukunft gedacht hat. Das kommt da ja nochmal so richtig raus. Ja. Dass sie sich mit Sam Keel in dem Moment sieht, in dem ihre Schwester entführt wird. Und halt so diese tatsächlichen Momente, dass sie sich die nochmal genau anguckt. Was habe ich gerade gemacht, als ich eigentlich hätte da sein sollen?
Da gesteht sie sich doch auch ein, oder auch Gabby quasi gegenüber, dass sie da eigentlich müde war dessen, dass Caden sie immer damit geholt hat, Gabby zu retten quasi.
Ja, und der Gedanke kommt ihr, dass was wäre, wenn ich mich zwischen Gabby und Sam Keel entscheiden müsste, dann würde ich zögern. Und das ist, glaube ich, ja, das Schlimmste für sie.
Und sogar nicht nur sie würde, sondern sie hat.
Genau.
Sie hat sich ja für ihn entschieden und ist dort geblieben. Genau. Obwohl sie die Stadt hätte auseinandernehmen können. Wo wir ja im letzten Band gesagt haben, wieso fliegt niemand zu diesem Fernsehstudio?
Ja. Ja, und das ist das, wo sie das ganze Buch jetzt brauchte, an diesen Punkt zu kommen, sich dem überhaupt zu stellen.
Mhm.
Und in dem Moment, in dem sie sich den stellt, ja, dann kriegt sie ihre Magie wieder. Ihre Power.
Ja, und sie kriegt ja auch das Blessing quasi von Gabby.
Mhm.
Es ist ja schon auch smart, dass sie wirklich nicht nur denkt, dass Gabby ihr vergeben würde, sondern dass sie ja wirklich mit ihr spricht.
Ja.
Und dass Gabby ja auch mit Unia zusammen irgendwie geplottet hat, obwohl sie glaubt, dass sie das gar nicht hätte dürfen, weil sie die Einzige ist, die irgendwie jemanden erreichen kann, um dann ihr diese Nachricht zu geben, sie soll erst Sam Keel retten und später Nis Mara bekämpfen.
Ah, das habe ich schon ganz vergessen, siehst du?
Und ich meine, da ist noch mehr, aber das weiß ich jetzt auch nicht mehr
aber
ganz genau mit Unia.
Das finde ich ja eigentlich auch das Geile an diesen Büchern, dass ich das nicht so schnell zusammenfassen kann, dass die Story relativ schwer greifbar ist. Und das finde ich aber gut. Ich kann mir vorstellen, dass ich die Bücher alle irgendwann nochmal durchhöre und dann wahrscheinlich so richtig viele Aha-Momente habe und erst dann Sachen in meinem Kopf sich zusammenfügen, die mir vielleicht sogar jetzt schon erklärt wurden. Aber das ist ja auch das Ding bei ihr, das, was ich so liebe, ist, dass jeder Satz irgendwo eine Bedeutung hat. Klar war in diesem Buch jetzt viel gefüllt, und trotzdem ist es ja, wenn Dialoge gesprochen werden, wenn Personen Dinge sagen, dann hat jeder Satz irgendeine Bedeutung. Und man macht so richtig Detektivarbeit und denkt, wo könnte das hinführen? Was meint der damit? Was wird hier angedeutet? Ist das Foreshadowing? Wird uns hier eigentlich schon gesagt, was passiert? Und das wird sicherlich an mehreren Stellen gemacht und wir verstehen es halt nicht. Und das finde ich großartig.
Und gleichzeitig wirst du auch ständig angelogen.
Ja.
Es wurden ja im ersten Teil, wurde ja eigentlich erzählt, die Primordials hätten die Kings of Yehedin gemacht, wo wir ja noch ewig drüber gesprochen haben. Hä, wie geht es? Wer hat dann wen und warum ist sie denn dann jetzt eine Queen? Ich check's nicht. Um jetzt dann zu lernen, nee, Caden hat die Kings of Yehedin gemacht. Die Primordials waren quasi eine Lüge. Und Unia hat übrigens Caden gemacht. Und dann auch diese Prophezeiung, ne, wo es dann immer heißt, and the world will end. Und wo dann Sam Keel irgendwann interpretiert, ja, ich habe das falsch verstanden. Meine Welt endet. Und jetzt lernen wir, die Welten enden.
Zudem, wie der die erschaffen hat, der Unia, ne? Man muss sich noch vorhin drüber nachdenken, dass ich dachte, aber die werden jetzt als seine Brüder bezeichnet.
Mhm.
Auf der anderen Seite werden die als Kreaturen bezeichnet, die er erschaffen hat.
Mhm.
Waren die mal Kinder? Hat er Babys erschaffen? Hat er erwachsene Menschen erschaffen? Kann mir das jemand erklären?
Gute Frage.
Sind die anderen, doch die anderen kennen sich alle, nur Sam Keel nicht.
Ich glaube schon. Gute Frage. Ich würde jetzt mal fast behaupten, dass der erwachsene Menschen erschaffen hat. Aber er hat sie ja, was Götter halt so machen, ne, nach seinem Abbild erschaffen. Weil Sam Keel hat nachher mal so, sowohl bei Caden als auch bei Isaiah, diesen Gedanken so, warum habe ich das nicht früher gesehen? Die haben quasi den gleichen Gang, die gleiche Statur, das gleiche was auch immer. Oder hier, der hat sein Kinn und wir haben dieselbe Nase, whatever. Was Götter halt so machen, wenn ihn langweilig ist, wa?
Wie nach seinem Abbild erschaffen, witzig. Ja, und dann wurden die alle versteckt.
Ja, genau. Das ist mir nämlich auch gerade gekommen. Unia hat 3 Kinder gemacht. Die hat er weggesperrt. Außer 1. Und das war immer unter Sam Keels Nase. Das war das, was wir vorhin meinten. Ist es Caden oder ist es nicht Caden? Weil Caden war doch auch weggesperrt. Aber ja, ich bin mir nicht sicher, weil Caden war der weggesperrt und wurde ausgebrochen aus Yehedin. Da war ich mir dann auch nicht ganz sicher. Oder war er der, der quasi nicht eingesperrt war? Aber ja, wir werden es rausfinden. Ich finde es jedenfalls suspicious, dass wir den dritten noch nicht kennen.
Ja, diesen langen Talk hat er mit Porphyrion, ne? Diesem einen Monster, was da einfach, oder diesem Giant, der da einfach noch zurückgeblieben ist.
Ich glaube, zweimal redet er,
ja, glaube ich, mit dem. Ja. Da dachte ich auch, warum hast du nicht beim ersten Mal alle Fragen gestellt?
Immerhin hat er ihn nicht sofort umgebracht und sich dann gefragt, ich hätte ihn mal noch das und das fragen sollen.
Das stimmt.
Oblivion, also dieses Schwert, hat ja nachher dann Nismera. Und die nimmt auch noch irgendwelche anderen Relics mit, von denen wir nichts wissen. Oh Gott. Da bin ich aber noch gespannt.
Das wird noch richtig schlimm. Also Unie hat Gefängnisse erschaffen. Das wussten wir alles nicht. Es gab eine Prophezeiung. A child was born from a celestial and one born from a god. They were meant to rule it all, save it all. Und ja, sein Armata. Alle denken, ist getötet worden. Und dann ist es Diana. Wir haben natürlich schon 50 Mal Mates geschrien.
Mates.
Wie tragisch, aber wie schön, aber auch witzig, dass alle meinten, ja, wundert mich eigentlich, dass die so lange gebraucht haben, sich zu finden, obwohl die ja im selben Realm waren. Ich denke so, wie viele Leute da Sachen wissen, die wir nicht wissen. Ja, die Samkin und die Diana nicht wissen.
Ja.
Wahnsinn.
Ja. Auch wie nah die, das ist mir jetzt dann auch wieder aufgefallen, wie nah die manchmal an der Wahrheit dran waren. Vincent sagt es ja ganz zum Schluss, oder Caden sagt nachher auch, dass Vincent ihm gesagt hat, dass Logan recht nah mal an der Wahrheit dran war. Und einmal reden die auch drüber, wo die spekulieren, ist Caden vielleicht auch ein geheimes Kind von Unia? Und dann spekulieren die da so drüber, während sie Recherche machen und ich so, Und sie dismissen das dann aber nachher wieder. Aber es ist so lustig, das quasi im Nachhinein dann nochmal zu sehen, wie du sagst, ne? Wenn man diese Bücher später nochmal liest. Aber ich glaube, erst nachdem man alle Bände gelesen hat, weil wir werden ja ständig irgendwie verarscht.
Nein, auf jeden Fall.
Das nochmal zu
lesen. Das meine ich, mit dem Wissen von allem machen nachher bestimmt einzelne Nebensätze total Sinn, weil ich habe das Gefühl, ich habe gerade auch einen kleinen Ausschnitt von einem Podcast-Interview mit Amber V. Nicole gehört und da sagt sie, dass sie eine Plotterin ist. Also, dass sie schon genaue Pläne hat, was passieren soll. Und das ist immer gut, glaube ich.
Cool.
Wenn man so eine lange Reihe schreibt. Ich frage mich tatsächlich, das ist ja auch, das ist ihre erste Reihe, oder?
Ich glaube schon, ja.
Ich frage mich, wie man sagen kann, das werden 7 Bücher. Woher weiß man das?
Ja, wenn sie eine Plotterin ist, aber ja, keine Ahnung.
Voll krass. Die sind ja auch nicht dünn.
Nee, und wenn du dir mal überlegst, 7 Bücher, das sind ja meistens dann 7 Jahre, so erscheinungstechnisch. Bisher kam bei ihr ein Buch pro Jahr.
Ja, macht auch Sinn, weil die sind dick und haben unheimlich kleine Schrift.
Was ich ja noch interessant fand, ist, aber gut, denn ihre Welt funktioniert halt anders. Caden baut ja diese Waffe und wartet auf diese Equinox, die nur alle 1000 Jahre passiert.
Natürlich.
Ja, genau, natürlich. Niemand wusste, dass dieses krasse Celestial Event passiert und niemand von denen kannte das. Und Equinox ist für uns ja eigentlich ein normaler, also normal nicht, aber ein gängiger Begriff, wo ich auch so dachte, wild. Die wissen nicht, was ein Equinox ist und für uns ist es normal. Das finde ich auch geil, dass sie quasi ein Wort genommen hat, das wir kennen und in eine Fantasy-Welt gegeben hat und denen quasi gesagt hat, it's magic. So, ihr kennt es nicht, ne? Weil sonst ist es ja immer, und das Buch ist ja auch so eins, wo du alles Mögliche erfunden hast und jeden wilden Namen, den du dir nicht mal im Traum aussprechen kannst, steht da drin. Und dann ist sowas wie Equinox. Hä, was ist denn eine Equinox?
Ja. Worüber möchtest du noch sprechen?
Ach, weil wir es vorhin von Sätzen hatten, die was bedeuten. Logan will ja aufhören und fragt quasi oder bittet quasi Samkiel drum, dass er und Nismera, sobald Caden halt gefangen genommen und getötet wurde, dass sie quasi aussteigen und ein normales Leben wollen und dann kündigen sie ja nachher auch noch an, dass sie ein Baby wollen. Und ich denke mir halt so die ganze Zeit, wirst du sterben? Also kommst du überhaupt dahin?
Ja, das eine schon etablierte Couple ist nie safe, ne?
Ja. Es ist, ja, schon ein bisschen tragic. Und sind sie auch nicht, weil jetzt sind sie ja von Caden gefangen genommen worden. Aber und das zweite Mal schon, denn Nismera wurde ja schon mal von ihm gefangen genommen. Ja. Nicht Nismera, Nevera. Ach, was heißen die auch quasi gleich.
Stimmt.
Und was ich auch noch interessant fand, dass es mal umgekehrt ist. Wir haben schon eine Found Family, aber die ist über die letzten 1000 Jahre immer mehr auseinandergefallen. Und die benennen das ja jetzt zum Schluss auch so. Wir sind schon lange keine Familie mehr. Er hat uns 1000 Jahre lang im Stich gelassen. Ihr wart auf dem Planeten, ihr wart auf dem Planeten. Ihr habt nicht mal richtig uns besucht und so. Was für eine Familie.
Ja, das stimmt. Und trotzdem glaube ich, dass Sam Kiel einiges dafür geben wird, die wieder so zurückzukriegen.
Ja, wo er bisher ja eher aufgegeben hat, ne?
Er hat ja einen ganz anderen Fokus. Ich kann mir vorstellen, dass sich das mit Diana an seiner Seite nochmal ändert. Aber jetzt, er sagt ja auch immer wieder, dass er an nichts anderes denken kann. Dass sie jeden Gedanken kontrolliert, dass sie der Mittelpunkt von allem ist. Er, der ja gerade ein Riesenthema hatte in diesem Buch, sie irgendwie zurückzukriegen. Und ich kann mir vorstellen, dass er da nochmal mit ihr an seiner Seite dafür sorgen wird, dass die zurückkommen.
Ja, wobei, das war ja schon dieses Family Dinner quasi ganz zum Schluss, wo die dann angekündigt haben, sie wollen quasi ein Baby und wo danach ja dann dieses Streitgespräch zwischen Xavier und Cameron stattfindet, wo er dann gesagt hat, hey, übrigens, danach seid ihr alle frei, die Hand wird dann nicht mehr gebraucht, also wird sie nicht mehr geben und sagt quasi, flattert in den Wind und alle so, aber vielleicht bin ich gar nicht. Aber ja, ich bin mal gespannt.
Ja, da hat er nicht so vorausschauend gedacht, was da alles für schlimme Sachen noch passieren. Was ich richtig cool fand, ist, dass der Handlungsstrang mit Imogen so ganz anders verlaufen ist, als man denkt, finde ich. Dass die mit ihr befreundet sein will und dass sie gar nicht eifersüchtig ist. Und ich hatte das eigentlich so gedacht, dass man, weil sie ja, man kriegt in diesen Rückblicken im ersten Band immer den Eindruck, dass sie eigentlich mehr von Sam Kiel will, als er von ihr. Aber das habe ich vielleicht auch einfach nur so interpretiert. Und jetzt ist das gar nicht so.
Ja, fand ich auch voll interessant. Und dann auch voll schön, dass die so ein bisschen zueinander gefunden haben, tatsächlich, die Mädels. Haben ja dann auch ihre Girls' Night gemacht und so. Das war schon cool. Was ja noch ein großes Fragezeichen ist die ganze Story um seine Mutter.
Ja.
Haben wir da überhaupt was Neues gelernt in dem Band?
Ich weiß es aber nicht.
Nee, ne? Nur über seinen Daddy.
Ja.
Und, oh, ich fand es so schön, nochmal die Szene, dass Azrael sie zum Schluss nochmal erkennt.
Ach Gott, ja.
Und ihr quasi erlaubt und sagt, bitte töte mich. Das ist die einzige Erlösung, die ich noch habe.
Hattest du da nicht gesagt, dass wir in der ersten Folge Book of Azrael nicht gesagt haben, dass wir glauben, dass sie Azraels Tochter ist? Dass es keinen Beweis dafür gibt, dass wir es...
dass wir das vorhergesehen haben? Ja, traurig. Ich fürchte.
Ja, und das lässt ja aber hoffen, ne? Für die anderen jetzt auch.
Ja, aber er sagt ja auch, der einzige Weg aus diesen Words of keine Ahnung wessen... wir unter dessen Bann wir da jetzt sind, was wir ja noch nicht genau wissen, wie das funktioniert. Das ist ja irgend so ein spezifischer Spell oder keine Ahnung was. Da sagt er ja, der einzige Weg raus ist ja eigentlich der Tod.
Das sind keine guten Aussichten.
Deswegen ist das keine Hoffnung, finde
ich. Aber wessen Tod, weißt du? Wenn jetzt Caden stirbt.
Ja, maybe, tatsächlich.
Das ist der Ausweg. Ich meine, wenn er sagt, der Ausweg ist der Tod.
Das war jetzt kein Zitat, aber...
Oh, Mann. Und Sam Kiel hat einmal gesagt, if she dies, I quit.
Echt jetzt?
Ja.
Oh mein Gott.
Da redet er nämlich über sie. Im Prinzip zählt er alles auf, was sie ihnen angetan hat. Ja, erst die ganzen negativen Sachen und dann sagt er, aber sie ist in meine Seele eingebrannt. She's in my bones. Jeder Gedanke geht an sie. Er kann weder essen noch schlafen. Und dann sagt er, I hate it. Und er hasst, dass es nicht einfach ist, also nicht simpel ist. Er hasst, dass er diese starken Gefühle hat, auch wenn sie das nicht fühlt. Er hasst es, dass sie ihn wieder lebendig gemacht hat und ihn ja aus seiner Depression rausgeholt hat. Ich habe mich durch sie normal gefühlt und dann hat sie mich verlassen. Das ist so traurig.
Ah ja.
Das und dann sagt er halt so, sie hat mich vernachlässigt, als hätte es nichts bedeutet. Und dann meint er aber so, if she dies, I quit, let someone else rule. Und das ist so geil, dass das so ein bisschen Urban Fantasy ist. Und trotzdem liest sich das nicht wie eine Urban Fantasy, finde ich. Das ist ja nicht ganz unsere Welt, in der das spielt. Das ist ja eine Fantasy-Welt, die so funktioniert wie unsere irgendwie oder ähnlich. Und die gehen da Eisskaten und die gehen in Clubs und so. Aber, sagt I quit. Weil dieses Quitting ist ja was, ne? Der ist ja nicht angestellt.
Überhaupt seine Ausdrucksweise ist ja so lustig. Das zieht sich ja immer so ein bisschen durch. Wie die dann auch immer gegenseitig sagen, ah, du hast ja ein paar interessante Redewendungen aufgeschnappt auf Onuna, ne? Ah, und weil wir es noch von Azurael hatten, der sagt dir ja auch, dass er immer wieder zu ihr gekommen ist. Sie dachte, es ist ihr Adoptivvater, aber eigentlich war es Azurael und der hat ihr ja auch quasi Kämpfen so ein bisschen beigebracht und er ist auch der, der ihr diesen Special Dolch gegeben hat. Und das fand ich auch so schön, dass er dann doch immer wieder bei ihr war.
Ja, ein bisschen creepy, aber dass er sich wie ihr Vater.
Reggie sagt auch einmal zu Sam Kill so schön, Caden took her family from her, give her one back.
Ja.
Und dann haben sie ja ihren Beach Day.
Dann haben sie ihren Beach Day und es gibt die Situation, wo sie noch sagte, sie wollte, dass Caden sie tötet, wenn sie ihn tötet und dachte, dass ohne Gabby keiner mehr merken würde, dass sie nicht mehr da wäre. Und er sagt nur, I would have. Und er hat ihr das ja die ganze Zeit gesagt vorher. Er hat ja die ganze Zeit gesagt, ich bin da, ich gehe nicht weg. Und da steht, dass sie es dieses Mal hört. Und dann sagt sie noch, he said he couldn't fix a broken heart, but he already was.
Ja, das ist so schön.
Und dann muss er ihr noch ein Pinky Promise geben, dass er immer zu ihr zurückkommt. Und dass immer alles besser ist, wenn er da ist, auch wenn sie sich streiten. Das ist schön.
Oh.
Und natürlich, Sam Kiel had shattered my understanding of what it meant to make love. Das war ein richtiges, ich finde, sie hat es geschafft, da nochmal ein neues Level reinzubringen. I had transformed into something else.
What do you mean?
Das fand ich so witzig. Die Gedanken, die sie danach hat.
Ich fand ja am Anfang von dieser Strandszene, wo die zwei nur am Strand sind, nicht wo die anderen am Strand sind, gehen sie doch dahin und dann zieht er sich doch um und sie sagt, weißt du noch damals, als du Gabby aus dem Resort gerettet hast? Sowas in der Art. Und dann schnipst er ja quasi mit seinen Fingern und zieht sich um und hat dann so einen großen Sonnenhut auf und so Sonnencremestreifen auf der Nase und so ein aufblasbares Tier um die Hüfte.
Ach so, weil er sich an die Leute erinnert, die er da
und
am Strand
so,
gesehen hat.
Ja. Ja. Weil er ja immer nicht weiß, was er tun soll. Und dann macht sie ihm den Hut weg und sagt, nee, dieses Viech muss auch weg. Und dann soll er sie ja auch umziehen. Und dann gibt er ihr einen sexy Bikini und sie so, aha, du hast also die Frauen dort angeguckt. Das war so lustig. Und was ich auch total schön fand, also super lame eigentlich, aber ich mag sowas, wenn so super normale Sachen da reingeschrieben werden, weil es gibt diese Duschszene, wo er zurückkommt von, ach so, als er das zweite Mal mit diesem Riesen geredet hat und den ja dann zu Oblivion macht, kommt er und ist halt ultra dreckig. Und dann witzeln sie so rum und sie so, nee, danke, ich hole mir keine Infektion, geh du mal duschen und dann können wir bumsen. Und dann geht er duschen. Und sie geht mit ins Bad und ich weiß gar nicht, ob sie mit in die Dusche geht, aber die haben so eine ganz normale Unterhaltung und es wird nebenher beschrieben, wie er sich wäscht. Und die besprechen halt was und dann beschreibt sie aber auch so, dass er seinen Schritt gewaschen hat und seinen Penis irgendwie, ich weiß nicht wie, handelt und sie aber trotzdem quasi anfängt zu droolen und keine Ahnung, aber ich finde es so witzig, weil es einfach dieses ist, ja, und dann wäscht er sich halt hier und redet dann diese drei Sätze und dann antwortet sie und er antwortet auch so. Ich kann mir das richtig bildlich vorstellen, ist wieder eine total banale Szene, aber ich mag diese Normalo-Szenen, die in so Fantasy-Sachen reingeschrieben werden, die in so einer Beziehung dann halt einfach mal vorkommen. Dann ist man halt zusammen im Bad und der eine duscht, weil man hat sich halt noch was zu erzählen. Aber ich fand es so lustig, wie sie dann mit reingeschrieben hat, dass er jetzt seinen Schritt wäscht. Und ich habe das gelesen und dachte mir so, hä? Why do I care? Kann der sich nicht den Bauch waschen oder so? Wieso sind wir jetzt schon wieder hier beim Weapon of Mass Destruction? Aber gut.
Ach, die beiden. Wollen wir übers Ende sprechen?
Ja, wir müssen über das Ende sprechen, würde ich sagen.
Ja.
Erstmal, ganz bevor er stirbt, macht er ja noch diesen Zauber und schickt irgendwie alle Leute in eine sichere Welt. Und es gab eine Welt, auf der sie sicher waren. Und da schickt er sie hin, aber wir wissen nicht, welche. Da bin ich auch mal gespannt. Das hat nämlich, glaube ich, niemand mitbekommen, außer er.
Ich auch nicht.
Gut. gut, dafür bin ich da. Wir erinnern uns gegenseitig an Dinge, die andere nicht mitbekommen hat.
Ja, ja, ich muss es so spannend gefunden haben. Ich war nicht mehr in der Lage, da Klebchen zu machen.
Aber fairerweise, das ist auch wirklich, das sind zwei Sätze
oder so.
Ja, das
nächste wird auf jeden Fall ein E-Book.
Aber gut, dass du die Physical Copy schon im Schrank stehen hast. Ich habe zu dir ja schon gesagt, du solltest einfach keine Physical Copies mehr kaufen, weil sonst
liest
du
die Bücher nicht. Danke für den Ratschlag, ich höre jetzt auf damit. Ich rufe jetzt immer an und sage, ist es ein dickes Buch? Dann möchte ich nicht.
Ist es schwer oder ist es floppy? Dann ist okay. Ist es nicht floppy? Nein, danke.
Das ist als neuer Retourengrund mit angegeben jetzt. Floppy ist nicht ausreichend. Also.
Ja, das Ende.
Sam Keel.
He dead.
Ja. He dead. He durch Caden. Dead. Er sticht ihn mit einem Schwert.
Hat nicht Eliana ihn schon mal mit dem Dolch durch?
Ja, der macht da einiges durch am Ende. Und das ist ja gut, dass er so, es ist so ein langsames Sterben erstmal. Wir haben noch Zeit, kurz zu handeln.
Wir handeln noch sehr viel. Dann kommt ja noch Diana und macht irgendwelche Generäle tot. Und dann sagt Reggie, Edgy Badge, let's go. Und katapultiert sie keine Ahnung wohin, in die Katakomben oder so. Und dann, ja, dann stirbt er ja und dann lernt sie noch was über diesen ganzen Amata-Bond.
Dann gesteht zwischendurch ihr Caden einfach mal noch seine Liebe. Richtig, also richtig unpassend einfach. Sagt er zu ihr, you can look at me with hate and loathing, but I love you, Diana. I always have. Und denkst du, so, kannst du mal gerade ruhig sein? Wir haben einfach echt gerade andere Sorgen. Hau mal ab, bitte. Hau mal ab.
Halt's Maul, meine wahre Liebe stirbt gerade.
Und sie so, ja, you killed Gabby. Aber was glaubst du denn eigentlich? You're insane, sagt sie. Und er sagt zu ihr, love. It makes you crazy.
Does it? Or are you crazy?
Ihm fehlt auch noch eine Hand?
Was?
You're hurt. You're hurt, sagt er. Und sie so, ja, says the one with the gaping wound and a missing hand. You're so warm and I'm so cold. Gott.
Er ist ja schon tot und dann sagt sie, aber wir sind doch Amata, ne? Und dann probieren sie das noch? Genau, weil dann erklärt ihr ja Reggie quasi, du hast diese drei Punkte, die du durchmachen musst, damit du dieses Bond quasi vollständig hast.
The first step in the ritual is blood. Our blood deal. Blood of my blood. The second step is body, sex. Last and most important, it is the soul. That is all the mark of Dishin. Truly is. It's the sealing of soul split. Your power becomes their power. Okay.
Und wir können ja, wenn wir dieses Mark haben, können wir ja mental kommunizieren und wir können Life Force sharen. Da gab es ja schon mehrere Stories dazu. Und deswegen sagt sie ja, ich will das jetzt trotzdem probieren und dann kann ich ihn zurückholen. Und dann sagt Reggio noch so, ja, aber das kostet. Resurrection has a price, ne? Und sie macht's ja dann, sagt ihm, I love you, I love you.
Ja.
Und dann lernen wir ja danach, quasi im Nachkapitel, die sind ja dann, Reggie hat sie ja irgendwo hingebracht, wo sie sicher sind, wo er jetzt heilen kann, Sam Keel. Und da lernen wir dann, dass sie das Mark nur ganz kurz hatte und das jetzt wieder weg ist.
Sie sind in der Floating City of Jade.
Die wir bisher auch noch nicht kannten. Und ganz zum Schluss, der letzte Satz ist ja, dass sie sich fragt, ob das Mark wirklich das Einzige ist, was sie dafür bezahlen musste.
Ja, und wir fragen uns das auch. Wir fragen, what do you mean?
Ja, what do you mean? Und auch, dass sie das Mark dafür aufgeben musste, denke ich mir auch so, oh Gott, die Armen. Das heißt, jetzt ist quasi die Amata aufgelöst. Die haben jetzt keinen Bond mehr, oder was?
Ja, vielleicht. Das ist das, was da jetzt impliziert war, von dem wir hoffen, dass es nicht so ist.
Aber ich fände es noch interessant, dass man quasi sagt, okay, jetzt müssen sie sich quasi unabhängig davon füreinander entscheiden. Weil bisher war das natürlich, wie immer bei so Mate-Sachen, kannst du ja dann die Frage stellen, wie freier Wille mäßig ist das, ne? Und auch, dass die so ultra krass abgegangen sind, als sie dann wieder Sex hatten, lag ja auch an diesem Bond, das sich schließen will quasi.
Ja, genau. Bei denen ist ja alles vorhergesehen und vorhergesagt und vorherbestimmt. Aber sie nehmen es beide an.
Ich weiß gar nicht, kann man das annehmen? Also er hat ihr ja schon gesagt, dass er sie liebt. Aber bevor er wusste, dass sie Amata sind.
Ja, aber ich meine, sie sieht ihn ja jetzt auch als ihren wichtigsten Menschen in ihrem Leben aktuell. Und ich meine, weil wir gerade die Frage hatten mit dem vorherbestimmt oder nicht, wie viel ist da Choice, wie viel ist, weißt du?
Ja, wobei ja dann trotzdem die Frage ist, finde ich, wenn diese Magic von diesem Bond weg ist, was fühle ich dann tatsächlich noch?
Ach so, meinst du?
Mhm. Glaube ich bei denen jetzt nicht, aber könnte ich mir halt doch auch vorstellen.
Bin gespannt.
Ja, ich auch. Hast du Theorien? Band 3.
Ich glaube, es ist so ein Wild Ride mit ihr. Ich hoffe einfach nur, dass er nicht sein Gedächtnis verloren hat.
Oh Gott, ja.
Dass wir nicht eine Amnesie-Geschichte lesen müssen und er sie vielleicht nicht mehr erkennt.
Mhm. Und dann wäre die Frage wieder gerechtfertigt, ne? Was passiert jetzt, wenn das Bond nämlich weg ist und er Amnesie hat? Dann müsste er sich ja quasi unabhängig von allem wieder in sie verlieben, damit wir hier zusammen sind. Oh mein Gott, da habe ich ja noch ganz dran gedacht. Girl.
Ja, aber ist jetzt das ganze Bond weg? Oder ist halt nur dieses Mal weg und dass sie da diesen Mind-Talk und so machen können, dass sie die Option nicht haben? Weil sie hatten ja vorher auch nicht das Mal und haben sich ja trotzdem so super krass zueinander hingezogen gefühlt.
Ja, aber das war, glaube ich, weil das Bond versucht hat, sich zu formen.
Okay.
Wild. Wild, wild. Ich finde es schwierig. Ich habe keine Ahnung, was im nächsten Band passiert. Ich hoffe, dass wir mindestens die Hälfte der Hand irgendwann in den Büchern wieder zurückbekommen. Ich hoffe, dass Cameron und Xavier am Ende ihr Happily Ever After haben, aber ich habe Angst. Und ansonsten keine Ahnung. I don't know.
Alles ist offen.
Jetzt ist jedenfalls ein sehr dunkles nächstes Buch, schätze ich mal, weil ja jetzt alle Realms offen sind und die Bösen on the loose und alles.
Ich kann mir vorstellen, dass es ein actionreicheres nächstes Buch ist.
Mhm.
Dass einfach mehr passiert, dass es vielleicht mehr Kampf gibt.
Mhm.
Das war jetzt ein sehr emotional düster, aber ich kann mir vorstellen, dass das nächste eher so kriegsdüster wird.
Mhm. Ja.
Mal schauen. Weil auch emotional düster, weil wir müssen ja unsere ganzen Freunde irgendwie zurückkriegen. Oh Gott.
Ja. Oh Gott. Ich freue mich. Let's go.
Let's go.
Wir müssen ja nicht mal warten.
Ja, vielen Dank, Mona.
Ja, ich danke. Es war mir wie immer ein Fest.
Wir hören uns nach den nächsten 800 Seiten.
Wir hören uns hoffentlich ein paar Mal vorher, aber zu dem Thema nach den nächsten, keine Ahnung, hast du geguckt, sind das nächste Buch 800 Seiten?
Nee, keine Ahnung. Okay. Aber es sind ja eh, weißt du, die Schrift ist so klein, wenn es normale Schrift wäre, dann wären das wahrscheinlich, wären ihre Bücher alle 1300 Seiten oder so.
Ist schon echt klein.
Mhm. Nur The Will of the Many in meinem Regal kann das noch toppen.
Oh je.
Ist unlesbar, glaube ich, ohne Lupe. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Bye.
Ciao. So schön, dass du uns gefunden hast.
Vielen Dank, dass du dabei warst.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, würden wir uns riesig über eine Bewertung freuen. Und noch schöner wäre es, wenn du deinen Bookbesties von uns erzählst.
Du findest uns bei Instagram unter Prolog und Panik Podcast. Wenn du Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge hast, schreib uns einfach eine DM oder eine E-Mail unter kontakt@prologundpanik.de.